Herausfordernd, wie Gott ein Leben prägt. In dieser Predigtreihe befinden wir uns zurzeit und David Wall wird heute Fortsetzung damit machen. Es geht auch heute wieder um Petrus, auf den wir sehen. Wir lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 9 bis 34. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?«, riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: »Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt.« Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir?« »Wir kommen vom Hauptmann Cornelius«, antworteten sie, »einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast.« Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. »Ihr wisst sicher«, sagte er zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt.« Cornelius erwiderte: »Vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius«, sagte er, »Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir, und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Ich bete. Herr Jesus, hab vielen Dank, dass du auch jetzt in unserer Zeit noch redest. Du hast nicht aufgehört, du redest zu allen Menschen, jetzt auch hier durch David zu uns. Wir bitten dich, dass wir ja hörend sind, dass wir unsere Herzen öffnen, um zu verstehen, was du jedem Einzelnen von uns sagen willst. Segne David in besonderer Weise dazu. Amen.
Kann man die nächste Folie anmachen? Das Bild. Jawohl. Weiß jemand, was das für eine Brücke ist, wo sie ist und was sie besonders macht? Diese Brücke ist im Süden Chinas und wurde 2025 eröffnet. Das Besondere ist an ihr, dass sie die weltweit höchste Brücke ist. Bis nach, also nicht vom Höhenmeter her, sondern also bis von der Brücke bis da unten, wo eigentlich ein Fluss ist, da sind unter den Wolken, sind es über 600 Meter. Wenn man also den Kölner Dom hochschaut und schon Nackenprobleme hat, die Brücke ist noch viermal höher als der Kölner Dom. Und diese Ingenieursleistung, diese Ingenieurskunst erstreckt sich über eine Schlucht, die vorher sehr schwer zu überwinden war. Wenn Leute vorher von der einen Seite auf die andere kommen wollten, mussten sie den schweren Weg runter, die Schlucht runter über Serpentinwege fahren. Es sind nicht so gute Wege gewesen, es sind oft Unwetter da in dieser Gegend gewesen, wie man hier auf dem Bild sieht, auch mit Wolken und allem. Es war ein gefährlicher Weg, dann unten eine Fähre über den Fluss und das gleiche wieder hoch. Und es hat alles über 2 Stunden gedauert und es war gefährlich. Mit dieser Brücke sind es nur noch weniger als zwei Minuten. Was in Deutschland wahrscheinlich 20 Jahre gedauert hätte oder noch länger, diese Brücke zu bauen, hat in China nur 3 Jahre gedauert. Aber es haben trotzdem 3 Jahre lang über 3000 Menschen an dieser Brücke gearbeitet und es hat mehrere 100 Millionen Euro gekostet. Und da fragt man sich schon, ist das so sinnvoll? Ist doch nur der eine Hügel zu dem anderen. In unserem Bibeltext geht es auch um einen tiefen Graben, um eine tiefe Schlucht, die überwunden werden muss. Es ist ein Graben, nicht im wörtlichen Sinne, sondern ein Graben zwischen Menschen und schließlich auch zwischen Kulturen und Nationen. Es ist ein scheinbar unüberwindbarer Graben zwischen dem Volk Israel auf der einen Seite und den Nichtjuden auf der anderen Seite, der irgendwie nicht überwunden werden kann. Wir wollen uns in dieser Predigt heute anschauen, wie diese Schlucht oder diese Abgrenzung aussah und was Gott getan hat, um das zu überwinden. Und zum Schluss wollen wir uns anschauen, was dieser Perspektivwechsel gerade bei Petrus für Folgen in seinem Handeln hat. Und dabei auch für unser Leben ganz praktisch überlegen, wie wir in unserem Leben so Gräben zwischen Menschen überwinden können. Der unüberwindbare Graben zwischen Juden und Nichtjuden. Nachdem das alles vorbei war, was wir hier gelesen haben, der Textlesung, die zugegeben relativ lang war, ist Petrus nach Jerusalem zur Gemeinde gegangen, irgendwann in der nächsten Zeit, und wurde dort von den Juden richtig konfrontiert und zur Rede gestellt. In Kapitel 11, Vers 2 lesen wir, als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede und sagten, du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen und es ihm richtig vorgehalten. Wieso ist das ein Problem? Die Gemeinde bestand zu der Zeit noch ausschließlich aus gottesfürchtigen Juden, die nun an den lang versprochenen Retter Jesus geglaubt haben. Sie waren aber ganz in ihrer jüdischen Tradition und ganz in ihrer alttestamentlichen Tradition zu Hause. So auch Petrus, von dem wir hier lesen. Sie wussten, dass Gott sie vor sehr langer Zeit auserwählt hat, als Volk auserwählt hat, und dass sie deswegen sich vom Rest der Welt unterscheiden mussten, die nicht an Gott geglaubt haben. Und so lesen wir, ganz am Anfang der Bibel in Levitikus, kurz nachdem Gott Israel aus Ägypten so herausgeführt hat und befreit hat, lese ich auch mal vor, Da sagt Gott: Ich bin der Herr, euer Gott. Euch habe ich unter allen Völkern zu einem besonderen Volk gemacht. Deshalb müsst ihr euch unterscheiden zwischen reinem und unreinem Vieh, zwischen reinen und unreinen Vögeln. Verunreinigt euch nicht, indem ihr Vieh, Vögel oder Kriechtiere esst, die ich für unrein erklärt habe. Und zum Schluss nochmal: Euch habe ich als einziges Volk zu meinem Eigentum gemacht. Also diese Einzigartigkeit von Israel als Volk, ihre Zugehörigkeit zu dem Gott Jahwe, ihre Erwählung und ihre Reinheit sollte sichtbar werden, und dies sollte unter anderem darin sichtbar werden, dass Gott gewisse Tiere für rein erklärt hat und andere Tiere für nicht rein erklärt hat. Die Nachbarvölker gegessen haben, sie aber nicht. Und das haben die frommen Juden wirklich ernst genommen. Das machen sie immer noch. Wenn man ein israelisches Restaurant, vielleicht in Israel geht, merkt man das auch, dass die Küche da, dass man Fleisch da und Milchprodukte da, und schon streng trennt. Sie haben wirklich ernst genommen, weil sie wirklich Gott gefallen wollten. Sie wollten es richtig machen. Also wenn du dich wenn auf dem Buffet siehst und du dich über eine Schweinshaxe freust und darauf zugehst, da wird Petrus und alle und wahrscheinlich einen riesen Bogen machen, aber wahrscheinlich gar nicht über diesen Tisch berühren. Und so haben wir auch von Petrus gelesen: Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus besuchen. Wieso ist das so? Wenn man in ein Haus eines Nichtjuden geht, dann riskiert man ja, mit Unreinem in Berührung zu kommen. Und wie es oft so ist, wenn man dann noch am Tisch miteinander sitzt, dann riskiert man, unreines Essen noch zu essen und vor Gott selbst unrein zu werden. Das Ziel Gottes mit der Erwählung Israels war, dass sie ein Vorbild sind und dass sie als wirklich Vorbild, als Volk Israel, dadurch, dass Gott dadurch die ganze Welt erreichen wollte. Gott hat eine Familie einmal ausgesucht, um dadurch alle Familien der Welt zu segnen, und wollte sie das sichtbar machen. Tragischerweise war nur leider, dass Israel diese Wahrheit verdreht hat, von dieser gnädigen Erwählung hin zu einer Bevorzugung. Durch zum Beispiel die hohe Moral bei dem Essen dachten sie, sie seien etwas Besonderes, sie wären etwas Besseres, von Gott vor allem bevorzugt, von Gott vor allem geliebt. Sie wurden gefüllt mit so nationalem Stolz, mit Hass anderen gegenüber. Man schimpfte die Nichtjuden als Hunde und hat noch weitere Traditionen geschaffen, um diese Schlucht, die wir am Anfang gesehen haben, noch tiefer aufzureißen. So würde ein orthodoxer Jude niemals, auch wie Petrus, niemals mit einem Nichtjuden am Tisch sitzen, weil mit dem will ich mich ja nicht abgeben. Sie wurden überheblich. Sie dachten, Gott mag sie ja mehr. Und das wissen wir auch, über die Jahrhunderte hinweg haben auch die anderen Völker wirklich auch Sachen gemacht, die das noch gefördert haben, dass Israel sich immer mehr abgekapselt hat und wirklich die anderen Völker auch gehasst hat. Durch Jesus ist aber eine neue Zeit angebrochen. Durch Jesus will Gott endlich die ganze Welt erreichen, als erste Menschen aus Israel, aber dann die ganze Welt. Und so hat Jesus seinen Jüngern auch diesen Auftrag gegeben, in die ganze Welt zu gehen, nicht nur nach Jerusalem, sondern auch zu den Menschen in Samaria, in der Nachbargegend und in die ganze Welt. Doch, das müssen die Jünger und die Gemeinde in Israel erstmal verstehen. Da ist noch diese Barriere. Gott hat diese Barriere frei gemacht, aber die haben innerlich immer noch diese Schlucht. Auch wenn wir als Nichtjuden und auch als Gemeinde Jesu vielleicht, kennen wir vielleicht diese Überheblichkeit und diesen Ekel oder diesen Hass anderen Leuten gegenüber, anderen Nationen gegenüber oder anderen Völkern gegenüber, anderen Gesellschaftsschichten gegenüber. Kennst du das? Eine innerliche Distanz zu gewissen Menschen oder zu gewissen Menschengruppen, weil sie etwas Bestimmtes machen oder weil sie für etwas Bestimmtes stehen oder weil sie etwas Bestimmtes essen. Wir tendieren ja auch leider sehr schnell zu diesen Vorurteilen und sagen: Menschen aus dieser Kultur sind so, meide ich eher. Menschen aus diesem Milieu sind so, meide ich eher. Männer sind so, Frauen sind so. Diese Familie ist so, die kann ich nicht leiden. Da halte ich Abstand von. Damit will ich nichts zu tun haben. Vielleicht sind wir auch ganz zufrieden damit, wie auf diesem Berg: Okay, ich lebe hier, du lebst da. Der Abstand, der ist mir bequem. Ich brauche da gar keine, die Barriere gar nicht schließen. bei jedem Versuch, eine Brücke zu bauen, zögere ich. Und ich kenne das ehrlich gesagt auch. Wir leben ja gerade auch in einer Zeit, wo diese Kluft zwischen verschiedenen Gruppen immer, immer größer werden. Und das beobachten wir so viel. Und Gott möchte hier bei Petrus, dass er diesen inneren Graben in sich selbst überwindet. Und er hilft ihm dabei. Und das ist das Besondere, er hilft ihm dabei. Nicht Petrus überwindet den Graben, sondern Gott überwindet den Graben. Gott bereitet alles wirklich cool vor. Er lässt Petrus und die anderen nicht da, wo sie sind. Und Gott sucht sich dafür einen Mann aus, der Cornelius heißt. Von ihm haben wir gelesen. Es heißt von ihm, dass er ein sogenannter Gottesfürchtiger ist. Gottesfürchtige waren nicht Juden, in dem Fall ein römischer Soldat, der zum Gott Israel, zu Jahwe gebetet hat und in vielen Bereichen so gelebt hat, wie es Gott gefällt. So lesen wir von ihm, dass er regelmäßig zu Gott gebetet hat, dass er ihn gefürchtet hat, dass er ganz uneigennützig den Armen geholfen hat, den Armen gegeben hat. Er hat also Gott geliebt und er hat seinen Nächsten geliebt. Die sogenannten Gottesfürchtigen haben sich aber nicht vollständig zum Judentum konvertiert. Sie wollten nicht ganz ihre Kultur komplett aufgeben, kann man vielleicht auch verstehen. Das ist zum Beispiel der große Punkt der Beschneidung. Als Kind ist das eine andere Sache, aber als erwachsener Mann ist das nochmal eine andere Sache, da sich dem auszusetzen. Und so steht Cornelius auf dieser einen Seite der Schlucht und möchte Anteil an diesem Glauben haben und wird von den Israeliten und von sich selbst auch irgendwie zurückgehalten. Und Gott sieht ihn und Gott will, dass er ihn kennenlernt. Und Gott will Cornelius retten, er will ihn bei sich haben. Er will, dass er zu seinem Reich gehört, er will, dass er zu seiner Gemeinde gehört. Was hätte Gott hier machen können? Gott hätte einfach einen Engel schicken können und ihm sagen können, hier, das ist meine Nachricht von meinem Sohn Jesus und ich will dich retten. Aber das macht er nicht. Gott sagt ihm, ich sende dich zu Petrus, er soll zu dir kommen. Gott will Petrus benutzen, um auch Petrus zu verändern. So schickt er Petrus. Als Petrus Hunger hatte und ihm etwas vorbereitet wird, betet er und in dem Moment bekommt er eine Vision von Gott. Das macht Gott jetzt nicht gerade vorsichtig und Gott ist ja nicht gerade sensibel mit Petrus, sondern es wird auch jetzt unangenehm für Petrus. Es kommt ein Tuch mit unterschiedlichsten Tieren runter, auch unreine Tiere, und Gott sagt, auf Petrus, schlachte und iss. In der Antwort von Petrus merken wir, wie krass das für ihn war. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Stell dir mal vor, er sagt Nein zu einem, den er Herr nennt. Stell dir vor, dein Vorgesetzter oder dein Chef würde zu dir kommen und sagen, mach das, und du sagst knallhart, auf gar keinen Fall. Niemals, das habe ich noch nie gemacht, das kenne ich nicht, ich mache das auf gar keinen Fall. Petrus versteht nicht, was Gott von ihm will, und Gott erklärt es ihm. Und er sagt, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Gott selbst hat diese Tiere gereinigt und für rein erklärt. Gott gibt Petrus und den Juden, die an seinen Sohn glauben, die Freiheit von allen Tieren und zu essen, auch von den Unreinen. Wenn Gott das rein macht, was kann Petrus noch dagegen haben? Hier baut Gott diese Barriere ab. Meine Frau und ich sind, was Reinheit auch beim Essen angeht, ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel Tomaten aus dem Supermarkt kaufe, würde ich die Packung sofort aufreißen und einfach snacken. Sie ist dann ein bisschen anders. Sie sagt, nee, da kann auch Dreck sein. Und dann fragt sie mich immer, sind die gewaschen? Dann sage ich, ja, ich habe sie gewaschen. Also wenn ich die Tomaten gewaschen habe, dann sind sie rein und dann muss ich mir keine Sorgen machen. Gott hat diese Tiere für Israel gereinigt, die sind rein, also muss Petrus sich keine Sorgen mehr machen. Er kann, und dann gibt ihm Mut, hier, auf geht's. Doch da ist immer noch diese innerliche Barriere bei Petrus. Petrus hat durch diese Vision und das Reden Gottes, dass er ohne Probleme zu Cornelius gehen kann, dass er da nicht unrein werden kann, auch etwas Tieferlegendes verstanden, was Jesus ihm eigentlich schon längst beigebracht hat. Das Volk Israel ist nicht exklusiv für das Heil ausgesucht. Es soll in der Gemeinde nicht diesen Unterschied geben, nicht bessere. Er sagt in Vers 34, wahrhaftig begann Petrus,
Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Gott macht keinen Unterschied. Gott bevorzugt keinen. Gott hat keine Präferenzen. Er hat keine Präferenzen. Gott hat da keinen besonderen Geschmack, was Menschen angeht. Ihm ist nicht wichtig, aus welchem Land du kommst. Ihm ist egal, welche Hautfarbe du hast und welche Sprache du sprichst. Ihm ist nicht wichtig, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Er macht keinen Unterschied, was für eine Vergangenheit du hast. Er macht keinen Unterschied, aus welchem Umfeld du kommst, ob du reich bist, ob du arm bist, ob du gar nichts hast. Es ist ihm egal, er macht keinen Unterschied, ob du beliebt bist oder ob du viele Freunde hast, ob du irgendein großer CEO bist oder arbeitssuchend bist, ob du schön oder weniger schön bist. Gott macht keinen Unterschied, Gott hat keine Präferenzen, er hat keinen besonderen Geschmack. Was Gott rein erklärt hat, für Gott sind alle Tiere gleich. So, das mit diesem Bild zeigt er Petrus, bei Gott sind alle Menschen gleich. Es gibt da nicht die Reinen, die vor Gott akzeptiert werden, und die Unreinen, die einfach nur, weil sie zu einer gewissen Kategorie Mensch gehören. So wie Petrus keinen Unterschied zwischen den Tieren machen soll, so macht Gott keinen Unterschied zwischen Menschen. Jeder hat denselben Zugang zu Gott. Petrus dachte, dass Gott die Juden mehr mag. Und das hat eine Barriere zwischen ihm und den Menschen, die anderen Menschen gemacht, die denselben Gott, die nicht denselben Gott anbieten wie er. Und hier sehen wir, auf was Gott sonst geschaut hat. Wir lesen von, auf was er sonst geschaut hat, ob jemand Ehrfurcht vor ihm hat und diese Ehrfurcht auch im Handeln sichtbar wird. Darauf schaut Gott. Cornelius hat Gott hier wirklich ernst genommen und so wollte er, das heißt nicht, dass Cornelius sich damit irgendwie einen Vorteil bei Gott erkämpft hat. Nein, Gott sieht das und er schätzt das und er sagt, okay, bei diesen Menschen, ich will ihn bei mir haben, ich will ihn mich offenbaren. Und er zeigt ihm, dass Gott in diese Welt gekommen ist und diese Welt ihn nicht angenommen hat, sie mochte ihn nicht, sie fand ihn nicht attraktiv. Und doch starb er für die Vergebung der Sünden der ganzen Welt, damit der tiefe Graben zwischen den Menschen und ihm überwunden sind. Dieser tiefe Graben zwischen Gott und denen, die an ihn glauben, ist überwunden. Und mit dieser Überwindung will er auch, dass wir diesen tiefen Graben zwischen uns und anderen Menschen überwinden. Er macht uns frei dadurch. Gott hat den Weg dafür bereitet, wie wir bei Petrus sehen werden. Paulus findet im Galaterbrief ähnliche Worte. Nun dann seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Und jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Paulus hatte in der Gemeinde ein ähnliches Problem. Da gab es wahrscheinlich kulturelle Präferenzen, Jude, Nicht-Jude. Es gab soziale Präferenzen, also ein Sklave oder ein Freier, also vielleicht ein Mitarbeiter, ein Vorgesetzter. Es gab geschlechtliche Präferenzen, Männer oder Frauen. Und Gott fordert uns auf, so wie er zu sein, niemanden zu bevorzugen. Ich habe das Bild vom Anfang etwas bearbeitet. Vielleicht können wir das einblenden. Ich habe hier eine KI benutzt. Gott baut nicht einfach nur eine Brücke, sondern er füllt die ganze Schlucht. Und er will nicht, okay, wir leben hier und ihr lebt da und ab und zu können wir mal rübergehen. Er möchte, dass wir alle gleich sind und alle miteinander zusammen leben und keinen Unterschied machen. Diese Barriere, diese Schlucht wirklich aufbrechen. Gott hat da diesen einen Traum, dass er in seiner Kirche verwirklichen will. Und das ist auch nach außen, dass wir das auch nach außen tragen. Gott macht keinen Unterschied und wir sollen keinen Unterschied machen. Kennt ihr das Lied Imagine von John Lennon? Er beschreibt auch diesen Traum. Ich lese mal vor. Imagine there's, ich hoffe, für die, die kein Englisch können, Könnt ihr es dann vielleicht zu Hause mal nachlesen oder ich versuche es ein bisschen zu übersetzen. Ich habe jetzt keine Übersetzung dahin gemacht. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Also hier spricht er von, okay, stell dir vor, da gibt es keine Länder. Er hat die Sehnsucht, dass Menschen in Frieden leben und er sieht, okay, diese Länderbarrieren, diese kulturellen Barrieren vielleicht sind der Grund dafür, dass es nicht ist, dass Menschen nicht miteinander leben. Und dann das Zweite, imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Hier geht's um soziale Differenz, soziale Barrieren. Da sind die einen, die es zu viel haben oder es nicht, und dadurch auch Probleme entstehen. Und dann sagt er, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Seht ihr, welchen Traum er hier hat? Er hat diesen einen Traum, aber in der ersten Strophe, die habe ich jetzt ausgelassen, sagt er, imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Er sagt, der Grund dafür sind Religionen. Der Grund dafür ist Gott. Petrus und wir haben aber zu verstehen bekommen, dass Gott hier doch der Erste ist, der diesen Traum hat. Er ist doch der, der alles dafür gegeben hat, dass es diese Versöhnung zwischen den unterschiedlichsten Milieus, Gruppierungen, Kulturen geschehen. Dass man sich nicht gegenseitig diskriminiert. Er will es viel mehr als wir alle, dass diese Barrieren zwischen Menschen abgebrochen werden. Das haben wir gesehen, wie ein Petrus arbeitet, dass es wirklich auch geschieht und in seiner Gemeinde geschieht. Und deswegen wollen wir jetzt zum Schluss anhand von Petrus ein paar Aspekte anschauen, wie Petrus jetzt sein Handeln verändert. Petrus hat diesen innerlichen Wandel erlebt. Er will keinen Unterschied mehr machen zwischen Menschen und wie er Menschen begegnet. Und er will da auch allen Menschen das Evangelium gönnen. Und da können wir das ein bisschen von Petrus lernen. Der erste Punkt ist, Petrus sieht keinen Unterschied mehr zwischen Menschen. Als Petrus zu Cornelius gekommen ist, ist Cornelius ihm mit viel Respekt begegnet. Er, der ein Zenturion ist, also ein römischer Befehlshaber über 100 Soldaten, fällt auf die Knie und verbeugt sich vor Petrus. Er gibt ihm schon so eine Art Huldigung, er betet ihn schon förmlich an. Menschen haben das bei Jesus gemacht, als sie wirklich was von ihm wollten. Und könnt ihr jetzt hier die Versuchung vielleicht bei Petrus ein bisschen nachvollziehen? Wenn man sich als Mensch besser fühlt als andere, dann hat man diese zwei Optionen. Entweder man stellt sich über ihn, man behandelt von oben herab, oder man behandelt die Person wirklich wie Dreck. Oder beides. Und Petrus macht nichts davon. Er könnte diesen Podest genießen, sich ein bisschen schmeicheln lassen. Er ist ja der, der die Schlüssel des Himmels, des Gottesreiches in der Hand hat. Aber er macht es nicht. Petrus hat sich nicht wie ein Gott behandeln lassen. Er sagt, ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch ein Geschöpf wie du. Wir sind gleich. Und andererseits könnte Petrus diesen Römer, der von dem er auch von den Römern, von denen er wirklich auch viel Leid erlebt hat und viel Schlechtes erlebt hat, könnte er ihn auch wie Dreck behandeln. Doch Petrus zog ihn hoch, er hat ihn berührt, er hat ihn angefasst und er behandelt ihn nicht wie Dreck, sondern sagt, ich bin auch nur ein Mensch. Wir sind gleich. Ich bin ein Geschöpf, kein Schöpfer. Da ist kein Unterschied zwischen dir und mir. Wenn man keinen Unterschied macht, dann geht man auf eine Ebene mit allen Menschen. Wie begegne ich Menschen aus anderen Kulturen? Menschen vielleicht mit weniger Anerkennung? Menschen, die einen Rang unter mir sind? Ich kenne selbst von meiner Zeit in der Ausbildung. Ich hatte zum größten Teil wirklich gute Ausbilder, gute Chefs, aber es gab schon auch so ein bisschen ein paar, die das ein bisschen ausgenutzt haben. Ah ja, das ist der Azubi. Man wurde so ein bisschen, ich weiß nicht, die eine Ausbildung gemacht haben, kennen das vielleicht. Und natürlich hat man dann, als dann Azubis unter mir gekommen sind, natürlich auch die Versuchung, die dann genauso zu behandeln. Wie behandle ich Menschen, wenn ich dieses Gewissheit habe, wir sind alle gleich, wir sind alle auf einer Ebene? Der zweite Aspekt, erlebt echte Gemeinschaft und echte Gastfreundschaft. Als die Männer zu Petrus gekommen sind und zu Cornelius gerufen haben, hat Petrus sie erstmal zu sich nach Hause eingeladen. Also nicht ganz zu sich nach Hause, sondern nach Hause von einem anderen, aber er war da auch Teil davon. Und die Menschen, die er vor 5 Minuten noch wie unrein gedacht hat, dass sie unrein sind und dass er mit denen gar keinen Kontakt haben will, nimmt er in sein Haus auf. Er nimmt sie in das Privateste auf. Er will echte Gemeinschaft mit ihnen haben. Das heißt, sie haben sicherlich auch zusammen gegessen. Sie haben zusammen wirklich Zeit verbracht. Die haben bei ihm übernachtet. Das Zuhause da, die Gemeinschaft, die innerliche Gemeinschaft ist der Ort, wo die Distanz aufhört. Und er ist mitgegangen. Und vielleicht hat Cornelius darauf geachtet, dass Petrus nur koscher essen will, also hier so nach den Regeln. Vielleicht auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich alles wusste und alles konnte. Also Petrus ist jetzt auch hier eingegangen. Er ist irgendwo hingegangen, was für ihn unbequem war, was ihm unangenehm war. Auch wenn er nun weiß, dass es keine Sünde ist und das Haus, dass es ihn nicht unrein macht, fühlt er sich bestimmt nicht pudelwohl, als er bei ihm zu Gast war. Und er ist trotzdem mitgegangen. Petrus' Antwort zu Gott war eigentlich: Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich kann und will nicht. Es war ungemütlich für ihn. Es war unbequem für ihn. Und doch geht er es ein, weil er weiß, dass Gott ja keinen Unterschied zwischen Menschen macht. Wir sind hier in der Gemeinde auch ganz viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Milieus. Lade mal Menschen zu dir nach Hause ein, wo du vielleicht inneren Graben hast, wo du vielleicht Vorurteile hast zu gewissen Gruppen. Gott hat keine Präferenzen. Aber lade Menschen von außen ein, die dir unbequem sind, und bring dieses Evangelium dadurch wirklich zum Glänzen. Der dritte Punkt, er nimmt andere mit rein. Petrus lädt die Soldaten in dieses eine Haus rein, in dem er selbst zu Gast ist. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus bei dem, ich glaube Simon hieß er, dass er der Simon und seine Familie den kurz in die Küche mit zurückgenommen haben und gesagt haben, hey Petrus, was ist mit dir los? Geht doch gar nicht. Was ist denn hier? Was passiert hier mit dir? Also es hat den schon auch, Petrus hat die andere Familie mit reingenommen. Er hat es denen wahrscheinlich erklärt, bis sie es verstanden haben. Als Petrus aufgebrochen ist, hat er später auch 6 andere Leute mit reingenommen und dass die auch das miterleben. Später ist er nach Jerusalem gegangen, hat es den Leuten erklärt. Er hat diese Erkenntnis von Gott gehabt und wollte das nicht nur bei sich behalten, sondern hat andere Leute mit hineingenommen. Wenn du irgendwo Missstände siehst, hier in der Gemeinde, bei deinen Freunden, in der Familie, bei deiner Klasse, deiner Arbeitsstelle, dann lebt das vor und nimm andere Menschen mit hinein. Rede mit ihnen. Aber nicht nur, wie gesagt, nicht nur anklagen und darüber reden, das geht nicht, sondern mach es praktisch. Mach es praktisch wie Petrus. Lebe es vor. Und so geschieht hier bei Petrus und seinen Jüngern und seinen Leuten um sich herum echte Jüngerschaft. Und ein vierter und letzter Aspekt: Sein Überwinden ist nur stückweise. Ein paar Kapitel später lesen wir, wie dasselbe Thema Streit in der Gemeinde verursacht. Es war für die Gemeinde nicht so leicht, das anzunehmen, diese Barriere wirklich aufzubrechen. Auch Petrus hat sich einmal geschämt und ist dann, als er mit Nichtjuden gemeinsam gegessen hat, ist er dann weggegangen, als andere Juden gekommen sind, wo Paulus ihn echt nochmal ermahnen musste. Auch wir als Kirche haben uns in den letzten Jahrhunderten der Kirchengeschichte viel zu Schulden kommen lassen. Und da ist Buße wichtig. Aber wir dürfen mit dieser Hoffnung uns auf das ausrichten, was Johannes in der Johannes-Offenbarung in einer Vision gesehen hat. Das möchte ich lesen. Danach sah ich, Johannes-Offenbarung, danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Aus allen Nationen, aus allen Völkern, alle zusammen. Wenn ihr das Bild vielleicht mal vorher mit der Brücke im Kopf habt. Wir haben am Anfang über diese Schlucht nachgedacht, die auch wir oft zu unserem Nächsten vielleicht haben und kennen. So wie Petrus brauchen wir von Gott auch immer wieder das Korrektiv, dass Gott keinen Unterschied macht und dass wir keinen Unterschied machen dürfen zwischen Menschen. Wir dürfen allen Menschen, angefangen unter uns in der Gemeinde, gleich begegnen. Wir sind befreit davon, andere schlechter zu behandeln. Wir sind befreit davon, uns für etwas Besseres zu halten. Wir sind frei, Gastfreundschaft und Gemeinschaft zu leben. Wir sind frei, auch wenn wir es nicht tun, Buße zu tun. Und ich möchte zum Schluss noch einmal diese Vision aus Johannes' Offenbarung lesen. Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Amen.